Ja, dann freue ich mich, dass wir dürfen weiterfahren in der eigentlichen Offenbarung nach diesem langen oder längeren Exkurs über die verschiedenen Aspekte der neutestamentlichen Gemeinde bzw. des Geheimnisses der neutestamentlichen Gemeinde. Es ist ein wichtiges Thema, darum haben wir uns auch Zeit genommen dafür, wenn wir gerade an den letzten Teil denken, diesen letzten Aspekt dieses Geheimnis der Auferstehung und der Verwandlung, der Auferstehung, der leiblichen Auferstehung und der Verwandlung derjenigen, die einmal das Vorrecht haben, entrückt zu werden. Ja, ein herrliches Geheimnis. Nichts im Alten Testament hat darauf hingewiesen, ganz direkt. Und Paulus durfte es der Gemeinde offenbaren. Und wir dürfen dieses Geheimnis nun in unserem Innern behalten, als tiefer, großer Schatz, den uns niemand rauben kann, auch wenn der Teufel das versucht, uns unsicher zu machen oder durch verdrehte Lehren, die sehr biblisch scheinen daherzukommen, die Hoffnung nehmen über die Entrückung. Wir lassen uns nicht beirren. Und so sind wir ausgegangen von Offenbarung 1, Vers 20, eben vom Geheimnis, das dort beschrieben ist, und möchten jetzt weitergehen zum Kapitel 2, das Sendschreiben an Ephesus. Ich möchte es einfach lesen, Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe: Das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willens hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Ja, was für eine Eröffnung dieser sieben Sendschreiben. Es gibt schon so viele Aspekte, die wir kennen. Mir geht es so, jedes Mal, wenn ich mich wieder vertiefe hinein, bin ich wieder von Neuem bewegt, überwältigt von diesem Sendschreiben. Auch von den restlichen, aber das Sendschreiben an Ephesus steht ja nicht umsonst zuerst. Es öffnet die Tür in das Gemeindezeitalter, in diese Abfolge von Sendschreiben. Es ist grundlegend wichtig, wirklich. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, Wir befinden uns in der Offenbarung. Und da ist es immer wieder gut, kurz einmal zurückzublättern, ganz in die Einleitung, dass wir das immer wieder beachten. Offenbarung 1, Vers 3, diesen wichtigen Vers. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Das ist die Öffnung dieses Buches, wo diese Sendschreiben drin sind. Dieses erste von sieben in der Offenbarung, glückselig. Also eine Glücksverheißung, die aber ganz klar an Bedingungen geknüpft ist. Diese Welt verheißt überall Glück, scheinbar ohne Bedingungen. Ganz anders im Wort Gottes. Dort wird echtes Glück, ewiges Glück, unabhängig von irgendwelchen Umständen, wird dort verheißen, aber mit ganz klaren Bedingungen. Eine wird hier genannt in diesem Beispiel von glückseliger Anpreisung. Eben glückselig ist derjenige, der die Worte der Weissagung liest. Nämlich die Worte der Offenbarung Jesu Christi. Kein Bibelbuch eröffnet so mit einer solchen Verheißung. Auch mit einer solchen Ermahnung, wirklich zu lesen und zu studieren und darum zu ringen, zu verstehen. Wer die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Wir haben ja schon bei diesem Einleitungsvers gemerkt, wie wichtig diese Formulierung ist. Das Sendschreiben oder die Offenbarung wurde geschrieben von Johannes auf der Insel Patmos und dann via Boten gesendet zu sieben verschiedenen Gemeinden. Und die haben sie empfangen. Und dann hat man sie nicht einfach kopiert, multipliziert und alle, die sich gläubig nannten, haben sie zu Hause studiert. Nein, das kommt aus diesem Vers so deutlich heraus. Sie wurde vorgetragen in der Gemeinde, vorgelesen. Es geht ja an die Gemeinden. Die Adressaten sind die Gemeinden. Und zwar konkrete, einzelne Ortsgemeinden, nicht irgendeine unsichtbare, weltweite Gemeinde Jesu. Nein, an ganz konkrete Gemeinden, an konkreten Orten, mit konkreten Leitern und Vorstehern. Engel genannt in den Sendschreiben, Boten. Sie wurde also, die Offenbarung wurde gelesen, vorgetragen, sie wurde gehört und die Aufforderung war, zu bewahren. Das heißt immer auch zu tun, auf biblisch übersetzt. Die Worte zu bewahren, das heißt auch, da liegt auch eine große Ehrfurcht vor dem Wort Gottes drin. Lasst uns das Wort Gottes fürchten. Jesaja, ich glaube, es ist Kapitel 65 oder 66, spricht von der Wortesfurcht. Das Erzittern vor dem Wort Gottes. Und das wünsche ich mir immer mehr für mich selber, für uns alle, dass wir das Wort so ernst nehmen. Wir dürfen ruhig erzittern davor. Und nicht einfach darüber hinweggehen, wie das heute so oft der Fall ist. Gläubige oder Menschen, die sich Christen nennen, sie denken, sie kennen das Wort, sie gehen einfach darüber hinweg. Klare Aussagen, klare Aufträge. Man geht einfach darüber hinweg. Wir haben das kürzlich gesagt, im Alten Testament wurden diese Menschen wie genannt? Die das Wort Gottes sehr gut kennen, aber einfach darüber hinweggehen, wenn es ihnen nichts anging. Sie können es sehr gut zitieren, sie sind bewandert darin. Zum Beispiel die Sprüche, und die Sprüche und die Psalmen nennen diese Menschen Gottlose. Die Gottlosen sind gemeint, religiöse Menschen, die das Wort Gottes sehr wohl kennen. Aber sie gehen in ihre eigenen Wege, ohne mit der Wimper zu zucken. Wie die Pharisäer zur Zeit Jesu und die Schriftgelehrten. Die ganz Religiösen und die ganz Gebildeten. Das drückt dieser Vers aus. Glückselig, wer das nicht tut. Wer diese Worte studiert, liest, hört, bewahrt, ernst nimmt, umsetzt, forscht darin, daraus lebt, sich nährt von diesen Worten, sich nähren vom Wort Gottes. Das ist das Beste, was wir tun können, die wir hier sitzen in dieser dunklen Welt und sehnlichst warten auf die Wiederkunft, auf den Bräutigam. Das Beste, was wir tun können, uns üppig nähren mit dem Wort Gottes. Ja, das Schriftstück ging an die Gemeinden, wurde dort vorgetragen, denn die Gemeinde ist Grundfeste und Säule der Wahrheit. Gemäß 1. Timotheus 3, 15. Es ist einfach eindrücklich, wie Gemeinde betont, die Offenbarung beginnt, auch wenn nachher viele Kapitel einfach zu unserer Kenntnis sind. Aber es geht dann nicht mehr direkt an uns. Aber das geht sehr direkt an die Gemeinden, an uns, auch mit den Sendschreiben ganz speziell. Dann möchte ich noch, dass wir beachten, auch im ersten Kapitel, was in Vers 11 steht und Vers 19. Vers 11. Johannes hörte diese laute Stimme und sie sprach, es war Christus selber, den er hörte, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Was du siehst, das schreibe in ein Buch. Wir wissen, was Christus meinte, auch nachher mit, im Zusammenhang mit Vers 19. Das, was du jetzt gleich siehst, Johannes. Und natürlich war das zeitlich im Vergleich zu allem, was nachher beschrieben wird in der Offenbarung, ein kurzer Moment. Aber es war ein ganz gewaltiger Moment. Johannes hat den auferstandenen und erhöhten und verherrlichten Christus gesehen. Mit seinen physischen Augen. Das war ein gewaltiger Moment. Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die Gemeinden, die in Asia sind. Auch hier wieder, nicht an die Gemeinde, die weltweite Gemeinde, an die Gemeinden, an die einzelnen konkreten Ortsgemeinden. Sie werden genannt nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamos, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Und noch Vers 19 lese ich, schreibe, was du gesehen hast. Gemeint ist das Gleiche, wo vorher gemeint war, was du siehst. Das, was er soeben gesehen hat, die Erscheinung Jesu Christi. Schreibe, was du gesehen hast, hier in den letzten Versen beschrieben. Und was ist und was nach diesem geschehen soll. Wir wissen, dass können sicher sein mit dem, was ist. Dass das gemeint ist, was jetzt ist, was schon zur Zeit in diesem Moment von Johannes war. Das, was er soeben gesehen hat, ist Vergangenheit. Das soll er schreiben. Die Erscheinung Jesu, die er gehabt hat, hat er auch aufgeschrieben. Vom Kopf bis Fuß. Und dann das, was ist. Jetzt ist. Was ist jetzt? Gemeinde. Zeitalter. Jetzt ist Gemeinde. Es war zur Zeit Johannes schon so und es ist bei uns immer noch so. Er war ganz am Anfang ein Zeuge des Gemeindezeitalters. Und wir sind ganz, ganz am Schluss Zeugen des Gemeindezeitalters. Und wir dürfen uns tief verbunden fühlen mit einem Apostel Johannes. Ich fühle mich tief verbunden, wenn ich über ihn lese, wenn ich von ihm lese. Er kommt mir sehr, sehr nach. Obschon wir so zeitlich weit auseinander sind. Was sind 2000 Jahre im Angesicht Gottes? Wie nichts, wie nichts. Und wir dürfen ihm jedes Wort glauben, unserem Bruder Johannes, der uns vorausgegangen ist, was er aufgeschrieben hat. Und daneben das, was nach diesem geschehen soll. Und das ist so klar und deutlich auch hier wieder, wenn wir denken dann an Kapitel 4, Vers 1, wo es genau beschrieben wird, dass nach diesem, das beginnt genauso, nach diesem schaute ich, nach den 7 Sendschreiben, die das Gemeindezeitalter abbilden, nach diesem, wenn das beendet sein wird, dort hinein durfte Johannes schauen, was dann ist, nämlich zuerst direkt in den himmlischen Thronsaal, Kapitel 4 und 5, und dann wurden ihm all die Ereignisse so deutlich gezeigt, die jetzt noch Zukunft sind, aber die sehr nahe gekommen sind. Das ist das nach diesem. Wir merken auch aus diesen Versen, er musste sie an alle Gemeinden senden. Das gleiche Buch, die gleiche Offenbarung, die gleichen Sendschreiben. Das heißt, jede Gemeinde konnte auch die Beurteilung Jesu Christi über die Nachbargemeinden lesen. Müssen wir uns plastisch vorstellen. Ephesus konnte lesen, was über Smyrna, was über Laodicea gesagt ist. Dort, in diesem Moment, das ist auch noch eindrücklich, sich das vorzustellen. Und sie sollen lernen daraus, was Christus, ihr Herr, über andere Gemeinden sagt. Sie sollen es sich zu Herzen nehmen und auch davon lernen. Ja, Vers 1 im Kapitel 2, da ist also der Engel der Gemeinde von Ephesus angesprochen. Ihm soll Johannes schreiben oder ihm die Offenbarung überbringen lassen. Und in Bezug auf das Sendschreiben an Ephesus ist er ganz direkt angesprochen. Ephesus ist ganz, wir sind alle angesprochen, auch die anderen Gemeinden, aber auch wir heute sind ganz direkt angesprochen. Aber natürlich Ephesus, das historische Ephesus damals im Jahre irgendwo 95 nach Christus, ganz direkt angesprochen über den Engel der Gemeinde, über den Boten der Gemeinde oder über den Verantwortlichen, der das Wort auch ausrichtet, gemäß Malachi, ist das alles enthalten im Wort Engel, Bote, Wortausrichter oder Priester. Er war direkt angesprochen und mit ihm die ganze Gemeinde. Ein Engel der Gemeinde in Ephesus, wir kennen die zum Teil. Einer der Engel, die wir recht gut kennen, in Ephesus, war Timotheus. Timotheus war einer dieser Engel in Ephesus. Wir wissen, dass er dort einen Auftrag hatte von Paulus und dort Ältester war in Ephesus und sogar Älteste auch eingesetzt hat. Ist ja auch so wichtig zu realisieren, dass immer es in einer Gemeinde immer eine Multiplizität von Ältesten sein sollten. Es ist nie gut, nur ein Ältester. Das ist ein biblisches Prinzip, je nach Gemeindegröße natürlich. Ein Engel war Timotheus. Und wir wissen natürlich nicht, ob er damals im Jahr ungefähr 95 noch Empfänger war von der Offenbarung, ob er noch lebte, ob er noch in Ephesus war. Aber wir wissen mit Sicherheit, dass er irgendwo um das Jahr 65 nach Christus, etwa 30 Jahre früher, in Ephesus war und dass Paulus ihm den Brief an die beiden Timotheusbriefe, dass er sie an ihn in Ephesus geschickt hat. Also 30 Jahre vorher, er hat ja von Timotheus gesagt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Er war also noch relativ jung. Ich weiß nicht, wie alt man ihn schätzen sollte, als er im Jahr 65 in Ephesus wirkte. Ich meine, Paulus kam nach Ephesus und evangelisierte in Ephesus, wenn ich es recht im Kopf habe, irgendwo um das Jahr 50 oder 52. Schnell schauen. Nein, etwas später, 354 wahrscheinlich, hatte seine lange Dienstzeit in Ephesus und gründete und bildete die Gemeinde. 53, 54, dann 65 war Timotheus dort als junger Gläubiger. Vielleicht war Timotheus, ich weiß auch nicht, irgendwo zwischen 25 und 30-jährig damals. Und 30 Jahre später hätte er durchaus noch am Leben sein können, mit 60, 65-jährig. Und vielleicht auch noch in Ephesus sein können. Wir wissen es nicht, aber wir kennen mindestens einen mit Namen, der so als Engel, als Bote von Ephesus angesprochen worden wäre. Paulus zeigt ja gerade in seinen Pastoralbriefen, eben Timotheus-Titus-Briefe, welch große Verantwortung eben die Engel, die Boten oder die Ältesten, die Leiter der Gemeinden hatten. Ich möchte daraus eben lesen aus dem 1. Timotheusbrief. Der 1. Timotheusbrief ist ja eine Sammlung von Ermutigungen und Ermahnungen an den jungen Diener Timotheus. Und insbesondere hat Paulus für Timotheus ein Thema. Und das ist, halte fest das Wort Gottes. Bewahre das Wort. Bleibe beim Wort Gottes. Lass nichts anderes zu. Ich kann euch sagen, die Bibel, die ersten Bibelbücher schon, die waren sofort waren die angefochten, angegriffen durch falsche Lehre, durch Heretiker, durch die Gnosis insbesondere, durch die gnostische Lehre. Und war von Anfang an sehr große Gefahr, dass das verwirrt, verunstaltet wurde, das Wort Gottes, das vorlag. Und darum diese Botschaft an Timotheus. Immer wieder sagt er das. Das Entscheidende ist, dass du festhältst am Wort. Er braucht verschiedene Ausdrücke an der Lehre oder am Gebot. Und zwar nicht mit dem normalen griechischen Wort Entolä-Gebot, sondern mit dem Wort Parangelia. Parangelia, das heißt, Euangelia ist das Evangelium, die gute Botschaft. Und Parangelia heißt so viel wie Auftrag. Auch eine Botschaft, die wir weitergeben. Aber es ist ein Auftrag, es ist eine Verantwortung, die wir haben, die wir weitergeben sollen. Das steckt alles im Wort Parangelia drin. Das Wort, das du empfangen hast, gib es rein weiter. Verändere nichts. Bleibe dabei. Das ist gerade im ersten Kapitel, kommt das zweimal vor, diese Ausdruck dort im Vers 5, das Endziel des Gebotes der Parangelia aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das wahre Evangelium, das wahre Wort Gottes wird genau dazu führen, zur Liebe, zu Agape-Liebe und zu einem reinen Herzen und zu einem guten Gewissen und zu ungeheucheltem Glauben. Kaum gab es das Christentum, gab es auch die Disziplin, Glauben vorzuheucheln. Sofort war das da. Sofort. in Vers 18 auch wieder dieses Gebot, diese Parangelia, vertraue ich dir an, diesen Auftrag vertraue ich dir an, Timotheus. Paulus war im Gefängnis im Jahr 65, wurde noch einmal freigelassen wahrscheinlich und dann definitiv gefangen gesetzt und hingerichtet. Und darum übergibt er seinen Stab weiter an Timotheus und sagt, diesen Auftrag, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, damit du durch sie gestärkt, durch die Weissagung, die über dich gegangen ist, den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Und schon damals musste Paulus schreiben, dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Diese und ähnliche Formulierungen kommen mindestens 10-mal vor im 1. und 2. Timotheusbrief. Sie sind abgeirrt, sie sind abgefallen vom Glauben, sie haben Schiffbruch erlitten. Das war wirklich so umkämpft, das Glaubensgut. Wir machen uns zu wenig Vorstellung, wie umkämpft das es war. Wie groß der Widerstand war in den allerersten Jahrzehnten. Dann eben im Kapitel 4, ab Vers 6 möchte ich lesen. Wenn du dies, also Paulus an den Timotheus, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein. Was meint er mit dem dies? Er meint alles, was er bisher gesagt hat im 1. Timotheusbrief, bis hier zum Kapitel 4. All diese Punkte festzuhalten, sich nicht beeindrucken zu lassen von falschen Lehren, festzuhalten am Wort Gottes, am Gebet festzuhalten, für die Regierung, die Männer sollen beten, die Frauen, wie sich die Frauen verhalten sollen, was die Situation der Frauen ist, wie sie sich, mit was sich eine Frau schmückt und so weiter. Und dann die Anweisungen über das Einsetzen von Ältesten, von Diakonen, der Stellenwert der Gemeinde aus Grundfeste und Säule der Wahrheit, die Warnung, dass Verführung kommen wird, dass es nötig ist, die Geister zu prüfen. Und dann sagt ihm, wenn du dies alles, könnten wir ergänzen, den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Wieder diese Betonung des Wortes Gottes. Bleibe dabei beim Wort des Glaubens, bei der guten Lehre. Nähre dich damit. Die unheiligen Altweiberlegenden, im Griechischen Mythos, weise ab. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Herrlich, Gymnazo, übe dich. Mach Gymnastik, ja, ganz konkret, Krafttraining, übe dich, nähre dich mit dem Wort Gottes. Und er meint auch genau das, sagt uns Vers 8, wenn er jetzt sagt, denn die leibliche Übung, Gymnasia, das Wort Übung, nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Auch immer wieder spricht er über die Gottesfurcht zu Timotheus. Und es ist so wichtig, dass wir konkret wissen, was mit Gottesfurcht gemeint ist. Das ist elementar wichtig für uns Gläubige. Und wir finden eine sehr gute Definition davon im Alten Testament, möchte ich kurz vorlesen, 5. Mose 13, Vers 5. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten. Wie wird Gottesfurcht, was ist das, wie wird das beschrieben? Jetzt kommt es. Seine Gebote halten, seiner Stimme gehorchen, ihm dienen und ihm anhängen. Ich finde das eine hilfreiche, herrliche Definition von Gottesfurcht. Gottesfurcht ist nichts Theoretisches, das ist nichts Inneres, Andächtiges, Dasitzen, sich in sich selbst versenken und Gott fürchten. Das hat Beine und Füße und Hände und Mund und Leib. Es heißt, seine Gebote halten, seiner Stimme gehorchen, ihm dienen und ihm anhängen. Da kommt einem auch das höchste Gebot in den Sinn. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben. Lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit all deiner Kraft. Das ist auch in diesem Wort ihm anhängen. Wisst ihr, was das ist? Die erste Liebe. Das Hauptthema des Sendschreibens von Ephesus. Die erste Liebe, nichts anderes. Hat sehr viel mit Gottesfurcht zu tun. Ich gehe wieder zurück zu 1. Timotheus 4, Vers 9. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist. Besonders aber der Gläubigen. Dies, jetzt kommt wieder das Dies, wieder als das, was er schon aufgezählt hat. Dies sollst du gebieten und lehren. Das ist der Auftrag der Boten oder Vorsteher oder Leiter oder Ältesten der Gemeinden. Dies alles zu gebieten und zu lehren. Die Nahrung aufzubleiben, ein guter Knecht Jesu Christi zu sein, der als Sklave über die Dienerschaft gesetzt ist, um ihnen zur richtigen Zeit auszuteilen. Welche Verantwortung eben für die Leiter der Gemeinden. Dies sollst du gebieten und lehren. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild. Im Wort, wieder kommt das Wort, im Wandel, das Wort nützt nichts, wenn nicht der Wandel übereinstimmt mit dem Wort, mit unserer Predigt. Und wie schnell versage ich, bin ich völlig unzulänglich, aber ich darf Vergebung bitten und Vergebung empfangen und weitergehen. Ich möchte ein Vorbild sein im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist. Das heißt, darin mich vom Geist Gottes leiten zu lassen und nicht von den eigenen Ideen. Im Glauben ein Vorbild, in der Keuschheit, eigentlich heißt es, Hagnaia, Reinheit, in der Reinheit. Das hat auch zu tun mit der Einfalt, auf Christus ausgerichtet zu sein. Und nicht hier und da und überall der große Hansdampf zu sein. Das ist nicht das, was von einem Ältesten, von einem Leiter verlangt wird. Von Christus, von dieser Welt wird genau das verlangt. Einer, der überall, der sich präsentieren kann, der überall sofort auffällt und so weiter. Bis ich komme, schreibt er ihm, sei bedacht, und jetzt kommt es wieder, das Gleiche, auf das Vorlesen, auf das Ermahnen und Lehren. Und vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Damit ist der Dienst gemeint. Timotheus hatte einen deutlichen Gabe zum Dienst, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Durch diese Handauflegung drückten die Ältesten ihre Anerkennung aus für diesen jungen Diener Gottes, dass ihm der Geist Gottes gegeben worden ist, dass sie das anerkennen, dass das Realität ist. Nicht sie haben ihm irgendetwas übertragen, einen Geist oder was auch immer, wie heute so oft falsche Geister mit Handauflegung übertragen werden. Es ist eine reine Anerkennung. Ja, wir anerkennen, dass der Geist Gottes dich leitet. Wir erkennen es, dass es so ist. Das brauchte Timotheus. Er war innerlich ein sehr schnell eingeschüchterter junger Mann. Und Paulus hat ihn daran erinnert. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Und jetzt noch einmal zum Abschluss. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten oder bewahren, als auch die, welche auf dich hören. Beachten wir hier diese genaue Definition, auch die, welche auf dich hören. Das impliziert oder sagt, dass nicht alle hören werden. Es werden nicht alle hören. Aber dass die, welche darauf hören, bewahrt werden. Ja, und dann noch eine zweite so wichtige Stelle, die ist aber kürzer, lese ich kurz durch, Kapitel 6, Vers 11 bis 14. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, nämlich die Geldgier, die vorher beschrieben wurde unter anderem. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Hier wieder eine ermutigende Erinnerung an den oft entmutigten Timotheus von seinem väterlichen Paulus. Und jetzt eine ganz scharfe, ein scharfes Gebieten. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus, das sind drei Zeugen schon, das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Welche Betonung auf diese Tatsache. Timotheus, bewahre das Wort. Setze alle Kraft daran, beim Wort zu bleiben. Das geht an uns, wie wenn wir Timotheus wären. Genau gleich. Und auch hier bei dieser letzten Aussage von Paulus wieder diese erstaunliche Naherwartung von ihm, wenn wir das lesen. Er soll das Gebot unbefleckt und untadelig bewahren, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Paulus hat so klar mit der tagtäglich möglichen Rückkehr Jesu gerechnet. Sonst hätte er es nicht so geschrieben. Bis du in Ewigkeit vor ihm stehen wirst, hätte er schreiben können. Nein, er schreibt, bewahre es, bis Christus wiederkommt, Timotheus. Wir wissen, dass Timotheus längst gestorben ist und auf den Auferstehungsleib wartet. Aber für Paulus war es so gut möglich, dass die Entrückung jederzeit sein könnte, dass er das so formuliert, hat mich auch wieder neu beeindruckt. Wenn wir wieder zurückgehen zu Offenbarung 2, Vers 1, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt der, und so weiter. Jedes Sendschreiben beginnt ja so. Mit dem, das sagt der, und dann kommen verschiedene Begriffe. Und zwar, das ist die Einleitung zu einem Sendschreiben. Und was nachher jeweils folgt, können wir auch betrachten als ein Titel unseres Herrn. Oft ist es ein Titel des Herrn, beziehungsweise ein Wesenszug unseres Herrn. Und die meisten dieser Wesenszüge oder dieser Titel des Herrn, die dann kommen in den sieben Sendschreiben, hat Johannes soeben mit eigenen Augen gesehen und wahrgenommen in der Erscheinung des verherrlichten, auferstandenen Herrn. Warum hat der Geist Gottes, Gott selber, der Christus selber das so gewählt, das so zu formulieren? Ich könnte mir vorstellen, auch um sicherzustellen, dass das Sendschreiben, was nachher kommt, wirklich von dem wahren Christus kommt, von dem erhöhten und verherrlichten Herrn Jesus Christus. Darum werden so gesagt, das sagt der, welcher, wo soeben in der Erscheinung Johannes das bezeugen konnte. Das war der, genau. Und der sagt das und das und das. Hier wird eben gesagt, das sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält. Sehr nahe erst zurück, Vers 20, im letzten Kapitel haben wir ja das Geheimnis von diesen sieben Sternen, den sieben Leuchten gesehen. Und wir wissen, beides bezieht sich auf die Gemeinden des neuen Bundes, die Engel als Sterne oder Boten und der Leuchter. Und das ist das Geheimnis daran. Das Geheimnis ist, dass sich das auf die Gemeinden bezieht. Die Gemeinden sind das. Die Gemeinden haben Engel, Boten, Älteste des neuen Bundes und sind selber Leuchter als neutestamentliches Volk Gottes. Und diese Tatsache, dass wieder diese zwei Dinge über das Geheimnis, die sieben Sterne, die sieben Leuchter, dass das jetzt schon sofort im ersten Sendschreiben aufgegriffen wird, zeigt, wie groß die Wichtigkeit dieses Inhaltes ist. Nämlich, der Inhalt dieses Geheimnisses ist, sind die Gemeinden. Wie wichtig das Thema der Gemeinden ist. Dass Gott diesen Organismus geschaffen hat. Es ist keine Organisation. Es ist keine willkürlich festgelegte, menschlich beeinflussbare. Es ist rein Gottes Werk. Gott stellt die Gemeinden zusammen. Gott ist das Haupt durch Jesus Christus der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Leib Christi, nicht der Leib von dem oder von dem Leiter oder von dem. Nein, es ist alles Christi und Gottes. Und es ist für ihn sehr wichtig, es ist sein Volk und schlussendlich dann seine Braut. Dann Vers 2. Jetzt nach dieser Einleitung kommt die eigentliche Botschaft. Und auch hier, ich glaube, es ist, trifft praktisch für jedes oder für jedes der Sendschreiben zu, kommen diese vier Worte. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Wörtlich heißt es Oida. Eigentlich, das ist im Perfekt geschrieben im Griechischen. Ich habe wahrgenommen. Das finde ich noch wichtig, diese Kleinigkeit. Im Perfekt. Perfekt ist ja die Zeitform der abgeschlossenen, der definierten Handlung. Ephesus, du musst wissen, ich habe wahrgenommen. Das ist ganz genau definiert, das ist abgeschlossen. Das ist nicht irgendwie ohne Horizont, wie der Aorist. Ich habe begonnen, wenn es im Aorist stehen würde, könnte man übersetzen, ich habe begonnen zu sehen. Ich habe begonnen wahrzunehmen bei dir, Ephesus. Das ist ganz anders, im Perfekt. Ich habe wahrgenommen, Punkt. Daran ist nicht mehr zu ändern. Es ist noch zu ändern, dass sie Buße tun sollen und sie sich verändern. Aber bei Christus ist es wahrgenommen worden, abgeschlossen. Nämlich die Werke von Ephesus hat der Herr sehr wohl wahrgenommen. Das würde er jedem von uns ganz persönlich auch sagen. Ich habe deine Werke wahrgenommen. Und dann ist etwas noch sehr wichtig bei diesen vier Worten, dass der Ausdruck Werke, in allen Sendschreiben kommt das ja vor, mein Werk, unser Werk, das sind uns das, was wir getan haben, nicht wahr? Unsere Taten denken wir am ehesten. Das ist auch so. Ganz sicher meint Christus ganz konkrete Taten mit dein Werk. Das ist ja im Plural, also verschiedenartig. Er hat alle Taten wahrgenommen. Aber mehr als das ist gemeint. Das können wir schließen aus dem, was er nachher aufzählt. Dass er nicht nur einfach Taten meint, sondern auch ganz grundsätzliche Haltungen oder Einstellungen ist damit gemeint, mit diesen Werken, die Christus wahrgenommen. Er hat sie wahrgenommen, die Haltung bei Ephesus, die und die Einstellung. Aber noch als dritter Punkt ist auch gemeint, Christus hat auch sehr wohl gesehen und wahrgenommen, die Umstände, in denen diese Gemeinde oder diese Gemeinde wirkt, gewirkt hat, wo sie stehen. Er kennt sehr wohl die Umstände von Pergamos, wo sie, in welchem Umfeld sie leben. Das ist, muss uns bewusst sein, das ist alles enthalten in diesem Wort, ich kenne deine Werke. Sowohl die einzelnen Taten, wie auch die Haltung, wie auch die Umstände. Das kann ich so sagen, dass das so gemeint ist, eben wegen dem, was nachher folgt. Gerade hier in der Gemeinde an Ephesus, im Sendschreiben an Ephesus, kommen all diese drei Aspekte deutlich zum Ausdruck. Das beginnt also mit dem Wort Bemühung. Kopos. Ich kenne deine Werke, Doppelpunkt, deine Bemühung. Das Wort meint schwere Arbeit. Man könnte auch übersetzen Arbeit und Mühe. Man könnte sogar übersetzen Arbeit, die schlussendlich zur Erschöpfung führt. Schwere Arbeit. Es ist etwas schwach übersetzt, nicht wahr? Wenn da einfach steht, deine Bemühung. Das ist etwas schwach übersetzt für dieses griechische Wort. Gemeint ist zur Erschöpfung führende schwere Arbeit, die Ephesus geleistet hat. Das ist Punkt 1, was er aufzählt. Punkt 2, dein standhaftes Ausharren. Das berühmte Hypomonä oder darunterbleiben kann man auch mit Geduld übersetzen. Geduld trifft es auch nicht ganz wirklich. Ich finde die Formulierung standhaftes Ausharren eigentlich sehr gut. Das bedeutet, was auch immer um mich herum ist, ich bleibe bei meiner Überzeugung. Ich harre aus. Ich lasse mich nicht hin und her werfen. Ich lasse mich nicht aus meinem festen Stand reißen. Apostel Petrus rät das den Gläubigen so dringlich. Sondern wir harren aus. Darin ist auch das Wort Hoffnung. Mit unserer Gewissheit auf das, was kommt. Das feste Wissen, die biblische Hoffnung auf das, was kommt. Standhaftes Ausharren. Oder auch könnten wir sagen, Standhaftes Ausharren meint das Ja zu Gottes Wegen. Das ist auch eine gute Formulierung. Das ist standhaftes Ausharren. Wir wissen alle, wie schwierig manchmal Gottes Wege sein können. Wie wir fast nicht verstehen, nicht nachvollziehen können. Aber wenn wir uns grundsätzlich entschieden haben, ja Herr, ich sage ja zu deinen Wegen, was es auch immer bedeutet, und ich weiß, dass du mich liebst und mich nicht zerstören willst. Darum habe ich ein volles Ja zu deinen Wegen. Auch durch Schwierigkeiten, gerade durch Schwierigkeiten, wird der Herrlichkeit wirken in alle Ewigkeit. Das war vorhanden in Ephesus. Standhaftes Ausharren. Dann Punkt 3. Die Bösen nicht ertragen. Hier steht, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Jetzt müssen wir das irgendwie zusammenbringen. 1. Korinther 13, Vers 7 steht ja über die Agape-Liebe, die wir alle haben sollen. Die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das kann man sehr wohl zusammenbringen. Hier in 1. Korinther 13 ist natürlich das Ertragen, Erleiden gemeint. Das eben Ja sagen zu Gottes Wegen, und wenn es die größten Schwierigkeiten gibt, wir ertragen und wollen erleiden mit seiner Kraft und Hilfe, was er uns begegnen lässt. Weil wir alles aus seiner Hand nehmen, können wir mit seiner Kraft die größten Schwierigkeiten ertragen. Wir ertragen alles. Aber das ist hier nicht gemeint im Sendschreiben an Ephesus, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Der springende Punkt ist innerhalb der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde. Außerhalb der Gemeinde sind wir aufgefordert, die Bösen zu ertragen. Das ist ganz klar. Wir sind aufgefordert, selbst ganz böse Menschen, welche gegen Gott und gegen die Gläubigen wüten, sie vielleicht verfolgen, ihnen Unrecht tun. Wir sind aufgefordert, sie zu ertragen. Es kommt niemanden, soll niemandem in den Sinn kommen, das Schwert zu ergreifen, sich zu rächen. Wir sind aufgefordert, unsere Feinde zu lieben sogar. Das ist biblisch keine Frage. Aber innerhalb der Gemeinde ist das etwas ganz, ganz anderes. Ich möchte dazu lesen 1. Korinther 5. Korinther 5, ich lese dort ab Vers 11 bis 13. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Das steht nicht, ihr sollt ihn ertragen in der Gemeinde. Und dann kommt Vers 12. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Im Vers 10 hat er gesagt, in Vers 9, wir sollten eben keinen Umgang mit Unzüchtigen haben. Und Vers 10, aber nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Wenn wir keinen Umgang haben sollen mit all den Menschen, die so handeln, wie hier aufgezählt wird, ist schon möglich. Wir sind von ihnen umgeben. Und wir sollen sie lieben, wir sollen ein Zeugnis für Christus sein vor ihnen. Aber sobald das Menschen in der Gemeinde sind, die lassen sich Brüder nennen, die sagen, ja, ja, ich bin wiedergeboren, ich glaube ganz, sie können sogar predigen, sie wissen viel über das Wort Gottes und sie fallen unter diese Kategorien, die hier aufgezählt wird, sollen wir nicht einmal mehr mit ihnen essen. Klare und deutliche Angaben, die hier gegeben werden. Wenn wir das täten, würden wir uns hundertprozentig mitschuldig machen. Wir würden ein Ja sagen zu diesen Wegen. Wir akzeptieren das. Wir glauben, das ist vereinbar mit dem Evangelium, mit der Schrift. Ich rede wiederum nicht von Menschen, die den Glauben suchen, die geprägt sind von dieser Welt, die die Nähe zur Gemeinde suchen, die vielleicht immer wieder auch kommen, aber sie müssen noch durchdringen. Diese Menschen sollen wir lieben, ihnen Vorbild sein, ihnen Christus nahebringen, dass sie sich wahrhaft bekehren und durchdringen. Aber wenn jemand dann sagt, doch jetzt bin ich wiedergeboren und er fährt weiter in seinem Lebensstil, können wir kein Ja dazu haben. Ihr merkt, das ist ein großer Unterschied, dieses Ertragen. Man muss es im richtigen Kontext sehen, das ist ganz wichtig. Oder denken wir, was Paulus hat ja manchmal wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Das ist ganz erstaunlich, wie er zum Beispiel schreibt über Leute in der Gemeinde, auf Kreta in den Gemeinden, wie er über sie schreibt. Im Titusbrief, Titus 1, Vers 10, lese ich. Das schreibt er dem Titus, der verantwortlich war für eine Gemeinde in Kreta oder vielleicht sogar für verschiedene. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Gemeint sind Juden. Denen muss man den Mund stopfen. Denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnes willen. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Das ist ein hartes Urteil. Und was sagt Paulus dazu? Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben. Hat mich wieder neu erstaunt, wie er das sagt. Weil das impliziert ja wieder, diese Menschen waren wirklich fest in der Gemeinde, die er vorher als das bezeichnet hat. Und sie gaben an, wirklich echte Christen zu sein. Und er gibt ihnen damit die Chance, ja, wenn sie es wirklich sind, dann weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Denn Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Jetzt haben wir ein bisschen eine Vorstellung, was gemeint ist in Offenbarung 2, Vers 2, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Da war ein gutes geistliches Unterscheidungsvermögen. Und da war echte, gewinnbringende, wenn auch sehr schwierige Gemeindezucht, die praktiziert wurde. Das ist etwas vom Schwierigsten, aber etwas vom Zerstörendsten, wenn es einfach belassen wird. Einfach belassen wird. Nein, die Epheser konnten die Bösen nicht einfach ertragen. Und dann ganz ähnlich, Punkt 4, und dann ist die Zeit schon wieder um. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Das heißt, vierter Punkt, der gelobt wird, falsche Apostel geprüft und erkannt als falsche Apostel. Ja, ich denke, aus zeitlichen Gründen lesen wir die Stellen das nächste Mal dazu. Ganz wichtig wird sein auch die Stelle aus Apostelgeschichte 20, wo ja Paulus gerade die Ältesten von Ephesus zusammennimmt, über 30 Jahre früher, und zu ihnen diese Worte gesprochen hat. Wir sehen einfach, was für ein Potenzial in der Gemeinde in Ephesus war. Sie waren sehr stark im Wächterdienst. Sie waren sehr stark in der Apologetik, in der Verteidigung des wahren Glaubens. Genau in dem, was Paulus so eindringlich dem Timotheus ans Herz gelegt hat. Wache ja über dem Wort Gottes. Bleibe ja beim Wort Gottes. Und weise alles andere ab. Das haben sie so vorbildlich umgesetzt, da können wir nur lernen. Es wird dann noch mit 3 weiteren Lobpunkten weitergegangen. Wir werden sehen, dass Punkt 1 und 2 einfach noch einmal wiederholt werden, weil es so wichtig war, das standhafte Ausharren und das Arbeiten bis zur Erschöpfung. Wird noch einmal wiederholt als Lob. Ja, ich möchte dann das nächste Mal hier weiterfahren und zum Schluss noch beten. Wir danken dir, treuer Herr und Heiland Jesus Christus, dass wir dich haben dürfen, dein Wort haben dürfen. Ich danke dir für das Sendschreiben an Ephesus, für die ganze Offenbarung, Herr. Es ist ein unschätzbarer Wert, den wir in unseren Händen haben. Ein Schatz aus deinem Wort, Herr. Und ganz besonders eben das, was uns so sehr betrifft, die Sendschreiben, deine Urteile über die Gemeinden von damals, die so viel Prophetisches enthalten für uns, die so viel auch das ganze Gemeindezeitalter abdecken und jede je existierte Gemeinde und jede heute existierende Gemeinde findet sich irgendwo wieder in diesen Sendschreiben, Herr. Du hast es so vollkommen gemacht, vollkommen ist jedes deiner Worte vollkommen hilfreich auch und ja, weiterführend, dass wir wachsen können. Ich danke dir, Herr Jesus, und bitte dich, dass du doch einfach dein Wort in uns weiter bewegst, uns bewusst machst, wie wichtig das unsere Beziehung tagtäglich zu dir ist, wie wichtig die Gemeinde ist, wie wichtig einfach dein Wort ist, dass wir uns darin nähren, daraus uns stärken lassen von dir. Es ist wirklich ganz konkret Stärkung für jedes von uns, wo auch immer uns wir befinden in unserem Leben. Wir danken dir für deinen Schutz und Schirm über uns, über unseren Kindern, Herr. Bewahre du auch vor dem Zugriff des Bösen, Herr. Du bist Sieger, du bist gekommen, um die Werke Satans zu zerstören. Und hilf uns, Herr, dass wir deine Werke tun dürfen, in aller Einfachheit, in der Liebe und aus Liebe zu dir, Herr. Amen.